Am nächsten Abend saß Schahzad in ihrem dunklen Gemach auf dem Bett, starrte auf die Türen und verscheuchte Dämonen. Sie hätte die Türen am liebsten mit der schieren Gewalt ihres Blickes geöffnet. Als es still blieb, erhob sie sich vom Bett und begann auf und ab zu gehen. Normalerweise ist er um diese Zeit hier. Unwillens und nicht fähig, ihr Schicksal in die Hände anderer zu geben, ging sie zu den Türen und zog eine auf. Der Rajput drehte sich auf der Stelle um, seine Hand ruhte auf dem Knauf seines Talwars. Schahzad spürte, wie ihr die Angst ins Herz kroch. Weißt du, ob...« begann sie. Sie biss die Zähne aufeinander. »Kommt er?« fragte sie. Der Rajput starrte nur auf sie nieder, eine tödliche Statue aus Muskeln und Bedrohung. Schahzad sah, wie es in seinen Augen, die schwarz waren, wie die Nacht ein wenig flackerte. »Mitleid? Bemitleidet er mich?« Sie knallte die Tür zu und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Ihre Brust hob und senkte sich. »Nein.« Sie unterdrückte ein Schluchzen. »Genug. Das ist genug.« Schahzad richtete sich auf und ging mit erhobenem Kopf zum Bett. Sie sank wieder auf die Seidenkissen, die Augen noch immer auf die Tür gerichtet. »Er wird kommen«, sagte sie in die Dunkelheit. »Ich weiß es.« Als sie sich an diese letzte Hoffnung klammerte, wiederholten sich immer wieder zwei Wörter in ihrem Kopf. Verhöhnten sie? Suchten sie mit einer Bedeutung heim, die sie nicht begriff? Zwei Wörter, ausgesprochen von einem Jungen, der weniger war als nichts. Zwei Wörter, die ihr den Willen schenkten, die Dämonen abzuwehren. Meine Königin. Das Ächzen, mit dem die Türen sich öffneten, riss Schahzad aus einem ruhelosen Schlaf. Und das reine Licht der Morgendämmerung, das durch die Holzläden hereinfiel, brachte sie schlagartig auf die Füße. Auf der Schwelle standen vier Soldaten. Schahzad strich ihre verknitterte Kleidung glatt und räusperte sich. »Ist es nicht üblich, erst zu klopfen?« Alle vier blickten an ihr vorbei, ohne zu antworten. In ihren Augen stand ein grimmiges Unbeteiligtsein. Schahzad presste hinter dem Rücken die Hände ineinander und zwang sich, aufrecht zu stehen. »Was macht ihr hier?« Ohne ein Wort trat der vorderste Soldat in ihr Gemach und kam auf Schahzad zu, während er eine Stelle hinter ihr fixierte, als hätte sie zu existieren aufgehört. »Ihr Herz! Ihr Herz! Ich habe dir eine Frage gestellt!« Der Soldat griff nach ihrer Schulter. Als Schahzad ihre Hand hob, um seine Finger wegzuschlagen, packte er sie am Handgelenk und drückte fest zu. »Fass mich nicht an!« Der Soldat nickte seinen Untergebenen zu, und ein anderer Gardist ergriff sie beim Arm. Sie zerrten sie zur Tür ihres Gemachs. Als Schahzad versuchte, sich loszureißen und nach ihnen trat, hoben die Soldaten sie vom Boden, als wäre sie ein gefesseltes Jagdtier, das sie in einer Falle gefangen hatten. »Wo ist der Kalif?« schrie sie. »Hör auf, bettle nicht. Ich will sofort den Kalifen sprechen!« Kein einziger Mann hielt auch nur inne oder sah sie an. Halb tragend, halb zerrend beförderten sie Schahzad durch die Marmorflure des Palasts, obwohl sie weiterhin Gegenwehr leistete. Die Diener, an denen sie vorüberkamen, wandten den Blick ab. Sie wussten alle Bescheid. Genau wie die Soldaten. Es gab nichts zu sehen. In diesem Moment erkannte Schahzad die Wahrheit, der sie nicht entrinnen konnte. Sie war nichts. Sie bedeutete nichts. Weder den Soldaten noch den Dienern. Sie hörte auf, sich zu wehren, hob den Kopf und presste fest die Lippen zusammen. Baba und Irsa, Shiva und Tarik. Ihnen bedeutete sie etwas, und sie wollte ihr Andenken an sie nicht dadurch entehren, dass sie eine Szene machte. Zu scheitern war Schande genug. Als die Soldaten die Türen in die Morgendämmerung aufstießen und Schahzad ihren Tod vor sich sah, war es dieser letzte Gedanke, der sein endgültiges Gewicht auf sie warf und den Damm brach. »Shiva!« Stille Tränen strömten ihr ungehindert das Gesicht hinunter. »Lasst mich los«, sagte sie rau. »Ich laufe nicht weg!« Die drei Soldaten sahen den ersten an. Nach einem wortlosen Austausch stellten sie Schahzad auf ihre nackten Füße. Die Pflastersteine aus grauem Granit fühlten sich kalt an. Die warmen Sonnenstrahlen waren noch nicht in ihre raue Oberfläche gedrungen. Das Gras auf beiden Seiten war im silbrigen Licht der frühen Morgensonne blau. Einen Augenblick lang überlegte Shazad, sich zu bücken und mit den Händen hindurchzufahren. Ein letztes Mal. Sie schritten zu einer überdachten Mauernische, wo ein weiterer Soldat und eine ältere Frau standen und warteten. Die Frau hielt eine große Stoffbahn aus weißem Leinen in der Hand, die schlaff in dem fast unmerklichen Wind flatterte. Ein Leichentuch. Und in der Hand des Soldaten sah Shazad ein Stück Seidenschnur. Die Tränen setzten ihren letzten Zug an ihrem Gesicht herunter fort, doch Shazad verkniff sich jeden Laut. Sie trat auf den Soldaten mit der Schnur zu. Seine Arme waren dick und kräftig.
»Ich hoffe, es geht schnell.«
Wortlos drehte sie sich herum.
»Es tut mir leid.«
Er wisperte es so leise, dass sie auch das Flüstern des Windes gehört haben konnte. Erstaunt über seine Freundlichkeit, hätte sie fast zu ihrem Mörder zurückgeblickt. »Danke.« Sie sprach ihn von der Schuld frei. Er hob sanft ihre Haare und legte die dunklen Wellen vor ihr Gesicht. Ein Schleier, der sie vor den namenlosen Zuschauern beschirmte. Die, die sich ohnehin schon weigerten, sie zu sehen. Die Seidenschnur fühlte sich zuerst so weich an ihrer Kehle an. Was für eine elegante Art zu sterben.
Shiva ist so gestorben.
Der Gedanke, dass Shiva den gleichen Tod erlitten hatte, umgeben von Menschen, die nichts sahen, ließen ihre Tränen stärker fließen. Shazad keuchte und die Schnur zog sich zusammen.
»Baba«,
hauchte sie. Die Schnur zog sich enger. Und Shazad konnte nicht anders. Ihre Hände schossen an ihre Kehle.
»Elsa, es tut mir so leid. Bitte verzeih mir.«
Als ihre Finger gegen die Befehle ihres Stolzes ankämpften, hob der Soldat sie an der Schnur vom Boden.
»Tarik«,
würgte sie. Ihre Brust verlangte nach Luft, silberne Sterne säumten den Rand ihres Sichtfelds. Der Schmerz in ihrer Brust nahm zu. Die silbernen Sterne standen nun auf schwarzem Grund und ihr Hals stand in Flammen.
»Shiva!«
»Nein, ich bin nicht nichts. Ich wurde geliebt.« Dann, aus den fernen Gebieten ihres Geistes, hörte sie Tumult und die Schnur wurde gelockert. Sie stürzte zu Boden, prallte auf den Granit, hart. Schierer Überlebenswille zwang sie, Luft einzusaugen, obwohl ihr jeder Atemzug im Hals brennende Todesqualen bereitete. Jemand ergriff sie bei den Schultern und schloss sie in die Arme. Als sie wieder sehen konnte, erblickte sie das bernsteingelbe Augenpaar ihres Feindes, direkt vor sich. Dann, mit dem letzten Quäntchen Kraft, die sie besaß, schlug sie ihm ins Gesicht. Ein anderer Mann packte ihren Unterarm und riss ihn so hart zurück, dass sie spürte, wie etwas auskugelte. Shazad schrie auf, ein rauer, gequälter Schrei. Zum ersten Mal hörte sie, wie der Kalif die Stimme erhob. Seiner Stimme folgte das Geräusch einer Faust auf Fleisch.
»Shazad!«
Jalal fasste sie und zog sie in seine Arme. Sie brach gegen ihn zusammen, die Augen vor Tränen zugeschwollen. Sie hielt das Brennen in ihrem Arm und ihrer Kehle fast nicht mehr aus.
»Jalal«,
keuchte sie.
»Delam«,
er strich ihr die Haare aus den Augen, hielt sie tröstend, brachte sie zurück von einem Ort des Nichts. Dann schaute er hinter sich, wo die Unruhe und der Lärm nicht aufhören wollten.
»Hör auf, Khalid«, rief er. »Es ist vorüber, wir müssen sie hineinbringen.«
»Khalid«,
murmelte Shazad. Jalal lächelte wehmütig.
»Hasse ihn nicht zu sehr, Delam.«
Shazad vergrub ihr Gesicht in Jalals Hemd, als er sie vom Boden hob. »Schließlich hat jede Geschichte ihre Geschichte.«